Schönen guten Tag. Dies ist eine neue Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Privacy in Germany, PING, in dem wir uns mit einem bunten Themenspektrum des Datenschutzes, aber auch der Bürgerrechte immer wieder befassen. Heute nicht mit Stefan Brink, wie sonst, sondern ich habe heute die Freude, mit Frauke Rostalski aus Köln zu sprechen. Hallo, Frau Rostalski.
Hallo.
Frau Rostalski, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Strafrechtlerin an der Universität in Köln. Wir haben dort eine Professur seit 2018 für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung und leiten das Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht. Sie sind außerdem seit 2020 Mitglied des Deutschen Ethikrats und sind eine Vielschreiberin, wenn ich das sagen darf, weil man wirklich also immer staunt, wie Sie doch auch ein sehr, sehr breites Themenspektrum bedienen können. Ich habe von Ihnen zuletzt gelesen das Buch über die vulnerable Gesellschaft, das Sie, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr im C.H. Beck Verlag herausgebracht haben. Aber Sie haben auch kürzlich ein Buch geschrieben zum Klimawandel. Und dann sind Sie auch Co-Autorin, und darauf wollte ich Sie als erstes ansprechen, eines Buchs zum digitalen Recht oder Recht der Digitalisierung. Und da das ja nun auch ein Themenfeld ist, das mir durchaus vertraut ist, was ist da so Ihr Blick drauf als Strafrechtlerin?
Das ist ja ein Lehrbuch, das gebe ich gemeinsam heraus mit zwei Kollegen, Herr Möslein und Herr Martini. Und das haben wir uns also ganz geschickt aufgeteilt zwischen Zivilrecht, öffentlichem Recht und Strafrecht. Und ich bin zuständig für den strafrechtlichen Teil. Und es ist einfach aufgefallen, dass es der Lehrbuchliteratur noch nicht so viel gibt zum Bereich Recht der Digitalisierung. Gleichwohl aber glücklicherweise immer mehr Digitalisierungsschwerpunkte oder Master an den Universitäten geschaffen werden. Und diese Lücke wollten wir dann also publizistisch schließen. Ich befasse mich sehr breit in dem Buch mit ganz unterschiedlichen Fragen der Berührungspunkte von Digitalisierung und Strafrecht, also zum Beispiel Thema Deepfakes, also alles, was die Äußerungsdelikte betrifft, Trusted Flagger und so weiter. Aber auch in welcher Form kann möglicherweise in einer fernen Zukunft oder vielleicht auch gar nicht so fern ein Judex ex machina unseren Strafprozess prägen? Also das sind alles so Fragen, die in diesem Lehrbuch auch aufgegriffen werden.
Okay, ganz großartig. Das passt gut. Ich mache eine Lehrveranstaltung in Berlin seit einigen Wintersemestern mit dem schönen Titel Recht im digitalen Wandel. Ich glaube, da gibt es einige Schnittmengen, die man dort hat, weil man ja auch in der Entwicklung des Rechts der Digitalisierung ganz gut auch wiederum demonstrieren kann, wie eigentlich Recht entsteht. Sie haben schon zwei Stichworte genannt, gerade über die ich mit Ihnen sprechen möchte. Das eine sind die Trusted Flaggers, aber vielleicht zunächst einmal die digitale Gewalt. Ein Thema, das wir hier unter anderem in dem Podcast mit Professor Papier auch bereits hatten. Da sprechen wir vor einem Gesetzesentwurf aus dem Bundesministerium der Justiz, dem ein Eckpunktepapier vor 3 Jahren voranging, das in der Ampelregierung dann allerdings in der Schublade verschwunden ist. Ich habe gerade, um das auch zu sagen, die letzten Tage auch mitgewirkt an einer Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins, die jetzt die Tage auch herauskommen wird, indem wir uns kritisch mit diesem Gesetzesentwurf auseinandersetzen möchten. Und ich möchte einfach mal so an einer Stelle anpieksen, auch hier im Podcast schon ein oder andermal angesprochen. Was geht denn eigentlich durch Ihren Kopf, wenn Sie dort eine Strafnorm dann im Entwurf sehen, in dem das bekleidete Hinterteil, wenn es in sexuell, ich habe die Formulierung jetzt nicht ganz mehr im Kopf, aber in sexualisierter Form gezeigt wird, dass das eine Straftat werden soll?
Ja, also ich bin tatsächlich, was diese sexualisierten Deepfakes angeht, wahrscheinlich nicht so kritisch, wie der Deutsche Anwaltsverein es sein wird. Ich munkele jetzt mal, was in Ihrem Papier stehen könnte. Denn ich sehe das so, wir leben in einer Zeit, in der wir mehr oder weniger umstellt sind von Kameras. Und nicht jedem ist das ja recht. Und gleichzeitig werden diese digitalen Mittel mehr und mehr eingesetzt, um Macht gegenüber anderen auszuüben. Also mir geht es bei dieser Überlegung, sollen wir das als Strafnorm ausflaggen oder nicht, weniger darum, dass wir sagen, das ist so ein massiver Eingriff in die sexuelle Selbstbestimmung, wie es ja auch der Gesetzentwurf darauf abstellt, sondern für mich kommt da noch eine andere Komponente hinzu, die es für mich dann kippen lässt in die Strafwürdigkeit, nämlich der Umstand, warum macht denn da jemand zum Beispiel von einer Joggerin, die da irgendwie mit einer engen Hose langläuft, eine Aufnahme? Oder warum macht jemand eine Aufnahme in einer öffentlichen Sauna von Frauen? Das hat aus meiner Sicht was mit Macht zu tun. Es hat in gewisser Form auch was mit Disziplinierung zu tun. Mit einer Art und Weise, mit Menschen umzugehen, zu zeigen, ich kann das mit dir machen. Dir ist das vielleicht nicht recht, aber durch meine Kamera habe ich die Möglichkeit, dich für die offensichtlich ja vielleicht etwas für den einen oder anderen zu offene Art und Weise, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, zu disziplinieren. Und das, finde ich, hat nicht zu sein. Wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft mit starken Frauenrechten. Frauen dürfen genauso in der Öffentlichkeit sich kleiden, wie sie wollen, wie Männer. Und deswegen hat es aus meiner Sicht eine wichtige, ja, also auch letztlich Komponente, die unser kulturelles Miteinander betrifft. Es kann nicht angehen, dass bestimmte Menschen, die zum Beispiel meinen, die Joggerin hat sich hier nicht so anzuziehen, deswegen mache ich jetzt hier mal Videoaufnahmen, um die in gewisser Weise zu sanktionieren dafür, dass die damit durchkommen, mit dem Ergebnis, dass Frauen dann eingeschüchtert sind und wie ich das eben auch aus dem privaten Bekanntenkreis kenne, sagen, ich gehe nur noch mit Jogginghose, wenn ich in den Club gehe, dann ziehe ich vorher die Jogginghose aus und so weiter, damit ich nicht irgendwie blöd angemacht werde und solche Sachen. Und da spielen eben diese Videoaufnahmen aus meiner Sicht als Machtinstrument immer mehr eine Rolle. Ja, also vor dem Hintergrund bin ich da ein bisschen großzügiger und würde meinen, wir haben da eine Strafbarkeitslücke, wo es auch mit dem Ultima Ratio-Prinzip vereinbar wäre, sie in bestimmter Form zu normieren. Und jetzt kommen wir aber zum Gesetzentwurf, ob schon das Herstellen von sexualisierten Deepfakes unter Strafe gestellt sein muss, da bin ich mir wiederum nicht so sicher. Das wäre ja dann ein Gefährdungsdelikt, ob die Gefahr dann schon so groß ist, das weiterzuleiten. Naja, also da muss man, glaube ich, im Detail auch nochmal genau hinschauen bei diesem Gesetzentwurf.
Vielleicht noch eine Nachfrage. Ich verstehe das gut, was Sie gerade gesagt haben. Wichtiger Aspekt, der mir einleuchtet. Warum unterscheidet die Strafnorm dann nicht zwischen Frauen und Männern?
Naja, ich denke, dass die Strafnorm, also das, was im Gesetz, dass dieser Gedanke, den ich gerade geäußert habe, überhaupt nicht Berücksichtigung findet. Also da geht es ja ganz klar einfach nur um sexuelle Selbstbestimmung und die ist natürlich schutzwürdig im Hinblick auf Männer und auch auf Frauen in gleicher Weise. Wobei der typische Anwendungsfall sicherlich nicht der sein wird, dass die Frauen den Mann auf die Sporthose filmen, aber sei es drum. Kann ja auch mal passieren. Vor dem Hintergrund kann das dann, also vom Gesetzentwurf ist es ja konsequent. Die haben diese Erwägung ja gar nicht angestellt, die ich jetzt hier gerade vorgenommen habe. Ne? Und bei mir wäre es ja auch so, man kann ja auch, ich finde, man kann die Dinge gleichwohl offen formulieren für den Fall, dass sich das doch noch mal einstellt, dass auch Frauen meinen, Männer in irgendeiner Form einhegen zu müssen für ihr öffentliches Verhalten. Ich glaube nur, dass unsere Gesellschaft weit genug noch davon entfernt ist, solche matriarchalen Strukturen einer Unterdrückung von Männern zu erleben. Aber wer weiß, man weiß ja nicht, was kommt, nicht wahr?
Naja, es soll ja auch Männer geben, die Männer fotografieren. Wo würden Sie denn so Ihren Kompass haben, wo Sie sagen, also wir sind uns ja sicherlich sofort einig, dass nicht alles, was irgendwie verwerflich und auch rechtlich verboten ist, gleich strafbar sein sollte. Wo wäre denn da so Ihr Kompass, wo die Grenze überschritten ist? Also
Ja.
was würden Sie sagen, ist die Grenze, ab der das Strafrecht auch seinen guten Platz hat?
Ja, wenn ich darauf jetzt eine allgemeine Antwort formulieren kann, ich glaube, die muss ich mir dann patentieren lassen. Das ist ja das Kernproblem unserer freiheitlichen Demokratie, das Sie gerade ansprechen. Ja. Gerade auch, also das im Strafrecht sich ja irgendwo dann kulminiert, weil man immer fragen muss, ab welchem Punkt ist sozusagen diese Schwelle erreicht. Und die dürfte für den einen an einer anderen Stelle erreicht sein als für den anderen. Das hängt ja mit so vielem zusammen, mit persönlichen Erfahrungen, mit der Rolle, die man vielleicht auch in der Gesellschaft oder im privaten Leben hat. Sprich, das müssen wir ja miteinander aushandeln. Ich habe Ihnen jetzt meine Gründe genannt, die ich in dem konkreten Fall für tragfähig erachte. Ich lasse mich aber auch gerne vom Gegenteil, also von anderen Gründen, affizieren. Ich finde, das ist ein Aushandlungsprozess, den wir als Gesellschaft miteinander führen müssen. Das Problem ist nur dann, wenn diese Aushandlungsprozesse nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, wenn man viele Dinge einfach auch nicht mehr frei äußern kann, ja, wenn man also zum Beispiel, wenn man sagt, ich bin jetzt total dagegen, dass Deepfakes unter Strafe gestellt werden, wenn man dann direkt in die Ecke gestellt werden würde, ja, du bist wohl gegen Frauenrechte und Sprachverbot oder Sprechverbot. Und das sind, glaube ich, die eigentlichen Schwierigkeiten. So, was für die Schwelle eine Rolle spielt, das sind ja die klassischen Kriterien. Wie hoch ist das Risiko? Welches Rechtsgut ist betroffen und damit welche potenzielle Schaden kann eintreten? Auch tatsächlich was Empirisches, wie häufig tritt das auf? Ja, das denke ich, spielt für das Strafrecht durchaus auch noch eine Rolle. Im Hinblick auf bestimmte Verhaltensweisen, sicherlich nicht im Hinblick auf Mord und Totschlag, aber das steht ja im Zusammenhang mit dem jeweiligen Rechtsgut, das betroffen ist. Bei einem weniger gewichtigen Rechtsgut kommt es durchaus darauf an, wie häufig ein Verhalten auftritt, für die Frage, ob wir damit darauf mit Strafe reagieren müssen.
Sie haben ja gerade schon das Thema Meinungsfreiheit ein wenig berührt, als Sie gesagt haben, also das muss doch auch erlaubt sein zu sagen, das findet man also alles gar nicht richtig und dann darf man nicht gleich in eine Ecke gestellt werden, dass man hier Frauenrechte nicht wichtig findet und dergleichen. Aus Ihren Publikationen weiß ich ja auch, dass Sie auch jemand sind, der durchaus einen kritischen Blick auf Tendenzen hat, die Sie gerade angesprochen haben, also schnell auch Meinungen außerhalb des Debattenraums stellen zu wollen. Woher kommt das Ihrer Einschätzung nach, dass Meinungsfreiheit heutzutage so oft als Gefahr gesehen wird und nicht als etwas gesehen wird, was Professor Papp hier hat es gesagt, doch zu den Grundpfeilern des demokratischen Rechtsstaats gehört?
Genau, also die Analyse zunächst, die teile ich, dass wir es mit einer Gesellschaft zu tun haben, auch teilweise mittlerweile mit einem Rechtssystem, das die Meinungsfreiheit unter einen gewissen Generalverdacht stellt. Also mir ist es in der Vergangenheit jetzt schon ein paar Mal passiert, dass ich auf einem Podium saß und mich für die Meinungsfreiheit stark gemacht habe und mir allen Ernstes entgegengehalten wurde, dass es doch Wasser auf den Mühlen der Falschen sei, was ich hier sage. Also dass man als Juristin gewissermaßen in die AfD oder rechtsextreme Ecke gestellt wird, weil man sich auf Meinungsfreiheit beruft oder Meinungsfreiheit stark machen will. Das finde ich ist schon also ein wirkliches pathologisches Zeichen für unsere Debattenkultur, muss ich wirklich sagen. Und woher kommt das? Ich habe in dem Buch, das Sie vorhin angesprochen haben, eine Analyse getroffen, die, denke ich, mit ursächlich ist, aber nur einen Teil davon abbildet. Also diese Frage der Verletzlichkeit in unserer Gesellschaft. Ich bin der Ansicht, dass wir zunehmend in einer vulnerablen Gesellschaft leben. Damit meine ich, dass Menschen geneigt sind, die eigenen und auch die Befindlichkeiten anderer in besonderer Weise wahrzunehmen und auch zu gewichten. Und dann aber nicht zu sagen, wir gehen mit Risiken selbstverantwortlich um, sondern der Staat soll das für uns übernehmen. Also diese Abwehr von Eigenverantwortung, die damit einhergeht. Und das zeigt sich auch in der Kommunikation. Also als Strafrechtlerin weiß man natürlich, dass Worte verletzen können. Wir haben die Äußerungsdelikte ja nicht ohne Grund in unserem Strafgesetzbuch schon sehr lange. Und doch gibt es natürlich auch Bereiche, in denen Worte unterhalb des Strafrechts verletzen können. Und meine Beobachtung ist die, dass wir in der Kommunikation immer verletzlicher geworden sind in den letzten Jahren. Und zwar durch die Bank weg. Woran liegt das? Ich meine, es liegt daran, dass wir in einer Zeit leben, in der Menschen sehr stark geneigt sind dazu, ihre eigene moralische Haltung identitätsmäßig aufzuladen. Also nicht bloß zu sagen, das ist meine Meinung, über die können wir jetzt diskutieren, sondern das bin ich, ja, meine Haltung, das bin ich. Und dann ist klar, wenn das passiert, dass wenn man auf einer Sachebene versucht, mit dieser Person zu diskutieren, dass sie das gar nicht in diesen, also dieses Gehör reinbekommt, sondern eher auf einer emotionalen Ebene wahrnimmt und dann auch emotional reagiert. Das sehen wir in so vielen Debatten, bei der Pandemie natürlich haben wir das ganz großartig gesehen, großartig in Anführungsstrichen, dann wieder Ukraine-Krieg. Also eigentlich große gesellschaftliche Debatten, überall sehen wir die Diskursvulnerabilität, nämlich in der Form, dass wir dann Lager bilden, dass bestimmte Themen gar nicht angesprochen werden dürfen, bestimmte Sprecher werden ausgeschlossen aus dem Diskurs, weil sie als problematisch erachtet werden. Und so weiter. Und also diese Verletzlichkeiten der Kommunikation ist aus meiner Sicht ein Thema. Und ein zweiter Strang, der dazu führt, dass auch aus rechtlicher Sicht die Meinungsfreiheit immer mehr unter Druck gerät, das hängt aus meiner Sicht mit Machtfragen zusammen. Wir leben in einer Zeit, in der sich politisch sehr viel verändert, in der vermeintliche alte Gesetzmäßigkeiten aufgebrochen worden sind. Und Kräfte erstarken, von denen wir lange gedacht haben, die hätten ohnehin keine Chance. Und jetzt stehen die mittlerweile bei Umfragewerten, von denen kaum einer gedacht hätte, dass sie sich das selbst jemals erträumen könnten. So, haben die wahrscheinlich auch nicht. Und das führt dazu, dass wir auch auf politischer Ebene einen immer stärkeren Drang dazu haben, Meinungsfreiheit einzuschränken. Also ich denke zum Beispiel an dieses Vorhaben, das passive Wahlrecht zu entziehen, wenn man wegen Volksverhetzung verurteilt worden ist, einfach. Ja, also finde ich auch höchst problematisch, diese Regelung für sich genommen mit dem passiven Wahlrecht schon. Das jetzt auch noch auf so eine Vorschrift für 130 auszuweiten, setzt dem ja gewissermaßen aus rechtsstaatlicher Sicht die Krone auf. Und dann aber auch, warum sind diese Kräfte so stark? Na, weil es knirscht in der Gesellschaft, weil wir politisch, weil wir gesellschaftlich Probleme haben, die nicht gelöst werden. Und Menschen äußern das, zum Beispiel in sozialen Medien, dann sehen wir ganz empfindliche Politiker, die wegen kleinster Bagatellen Menschen anzeigen, Staatsanwaltschaften, die dem gerecht werden, auf die Straße gehen, hinterhergehen, die Leute zu Hause besuchen. Das ist alles aus meiner Sicht auch ein Zeichen davon, dass wir es mit einer, ja, also tatsächlich mit einer fragmentierten Gesellschaft zu tun haben, in der die einen, die vielleicht noch gewisse Machtfäden in der Hand halten, versuchen, die anderen auch in gewisser Weise still zu machen.
Erleben Sie das, was Sie beschreiben an Vulnerabilität, eigentlich auch im Umgang mit den Studierenden?
Sicherlich. Also ich muss sagen, an der juristischen Fakultät ist die Welt immer noch vergleichsweise in Ordnung. Das ist jetzt natürlich nur meine anekdotische Evidenz, aber immerhin, die Jurastudierenden an unserer Fakultät in Köln erlebe ich nach wie vor als sehr, ja, lösungsorientiert, sachorientiert. Sprich, damit geht einher, dass man sich alles Mögliche auch erstmal anhört und darüber offen diskutiert, ja. Das Diskursklima erlebe ich da als sehr positiv. Es ist allerdings durchaus so, dass wenn man Veranstaltungen öffnet für die Angehörigen anderer Fakultäten, dass das mal passieren kann und auch in meiner Lebenswelt schon passiert ist, dass man dann mit Formen von Diskursvulnerabilität konfrontiert wird, mit denen man nicht gerechnet hätte, die man auch, ja, selbst dann, wenn man das Gespräch sucht, nicht ohne weiteres auflösen kann. Und das, ja, ich glaube, das erlebt jeder Kollege, jede Kollegin von mir, auch im Berufsalltag das eine oder andere Mal. Dazu gehört sicherlich auch, dass ich zum Beispiel eine Vorlesung in Strafrechtsgeschichte halte und über Immanuel Kant spreche und dann fest davon ausgehen kann, dass mindestens ein Arm hochgeht und mich darauf aufmerksam macht, dass es doch notwendig sei, Immanuel Kant jetzt noch kritisch einzuordnen. Selbst wenn er so großartige Dinge für die Menschenrechte geleistet hat, müsse man doch eben darauf hinweisen, welches Frauen- und ja letztlich Judenbild er hatte, das ja natürlich problematisch ist, aber ich das in der Vergangenheit nicht unbedingt für notwendig geachtet habe, wenn ich über Straftheorien oder auch über Menschenrechte spreche, dass ich das dann noch zwingend mit dazu sage. Also dass ich den Sprecher hier dann auch noch negativ einordne oder kennzeichne. Aber das passiert, klar.
Sie haben vorhin auch schon kurz gestreift, anhand des Beispiels 130 Volksverhetzungen und der Diskussion, ob bereits bei einer einmaligen Verurteilung das passive Wahlrecht entzogen werden soll. Die Begründung, dass dies doch erforderlich ist, um ja den Kampf gegen rechts zu führen, würden viele sagen. Etwas vornehmer gesprochen ist man dann immer sehr schnell dabei, zu sagen, so etwas müsse geschehen im Zeichen der wehrhaften Demokratie. Wehrhafte Demokratie, ein Begriff, der aus den 30er Jahren aus zwei Aufsätzen stammt, jedenfalls da immer verortet wird, des Politologen Löwenstein. Was ist denn so Ihre Beobachtung, ich sage jetzt mal bewusst, was die Verwendung des Begriffs der wehrhaften Demokratie in den politischen Debatten heute angeht?
Ja, also wehrhafte Demokratie oder auch unsere Demokratie, ich glaube, das ist relativ inflationär mittlerweile. Das Problem ist, dass keiner mehr so genau weiß, was sich eigentlich dahinter versteckt. Und dann versteckt sich automatisch alles, was der Sprecher möchte dahinter. Die wehrhafte Demokratie ist ja eigentlich demokratietheoretisch ein Paradoxon. Wenn wir auf die Demokratietheorie in Reinform blicken, dann ist ja die Demokratie selbst durch ihre Instrumente wie den freien Diskurs, also auf diesen begrenzt, um sich ihrer Feinde zu erwehren. Und aus unserer deutschen Geschichte heraus haben wir uns ja gegen dieses Konzept der Demokratie entschieden, sondern wir wollten ihr noch ein bisschen mehr Handwerkszeug zur Abwehr von Feinden an die Hand geben. Und das ist dann insbesondere sowas wie ein Parteiverbotsverfahren. Aber nichtsdestotrotz, es sind ja relativ enge Grenzen, die wir eigentlich haben. Das wird jetzt eben immer weiter ausgeflaggt, unter anderem auch dadurch, dass man jetzt das Strafrecht eben instrumentalisiert und sagt, da soll jetzt das Strafrecht herhalten, um wehrhafte Demokratie zu sein, durch solche zusätzlichen Einschnitte in die Meinungsfreiheit, wie die Vorschrift, von der Sie gerade gesprochen haben, die ich vorhin auch angesprochen hatte, also Entzug des passiven Wahlrechts. Ja, wieder ein zusätzlicher Eingriff in die Meinungsfreiheit, hat auch diese sogenannten Chilling-Effekts. Ja, man hält sich Verurteilungen wegen Volksverhetzung zu fangen, wenn das noch so weitreichende Konsequenzen zusätzlich jetzt hat. Das fangen wir jetzt von wehrhafter Demokratie sprechen. Ja, also wie schon gesagt, eigentlich sieht die Demokratie theoretisch das gar nicht vor. Wir haben uns dennoch dafür entschieden, wofür es in engen Grenzen auch gute Gründe geben kann. Da will ich gar nicht streiten. Aber auf diesem Boden jetzt zu sagen, wir flaggen das immer weiter aus und suchen uns noch mehr Möglichkeiten, um uns zu wehren, weil wir es einfach nicht mehr schaffen, durch Worte zu überzeugen. Das ist aus meiner Sicht dann nicht mehr der Sinn und Zweck von Demokratie.
Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Intentionen. Diesen alten Satz habe ich gefunden in einem Beitrag zu dem Diskussion um wehrhafte Demokratie, den Sie als Co-Autorin in der FAZ geschrieben haben, Anfang April, wo Sie auch auf eine Parallele hinweisen, nämlich dem Umgang mit dem Begriff Feinde der Demokratie, wenn es um die Diskussion im Kampf gegen rechts, wieder in Ausführungszeichen, geht. Und dieser Begriff tauchte auch jedenfalls sinngemäß auf bei der Begründung, warum der Kulturminister Reimer aufgrund von Mitteilungen des Bundesamts für Verfassungsschutz dann drei Buchhandlungen die Preise entzogen hat. Also das taucht auf gegen links und gegen rechts. Wie sehen Sie dort die Rolle unserer Verfassungsschützer eigentlich? Das ist ja auch jedenfalls in gewisser Weise von deutschen Besonderheiten geprägt, dass wir in jedem Bundesland eine Verfassungsschutzbehörde haben, einen Inlandsnachrichtendienst und dann noch das Bundesamt.
Genau, ja, also ich sag mal so, die Institution selbst für sich genommen sicherlich auch erklärungsbedürftig. Nun haben wir uns dafür entschieden. Ich glaube, es ist illusorisch und würde nicht weiterführen, wenn ich jetzt sage, ich plädiere dafür, dass wir da von dem Weg abkehren. Aber was doch auffällt in den letzten Jahren, ist, wie sehr dieses Bundesamt für Verfassungsschutz und die zusätzlichen Landesschutzämter natürlich auch, aber vor allen Dingen das BfV in die Wahrnehmung der Öffentlichkeit gerückt ist. In verschiedensten Zusammenhängen, wie Sie ja auch schon zu Recht gesagt haben, es betrifft ja nicht immer nur die rechte Seite, sondern es betrifft ja auch mal die linke Seite. Und ich denke da insbesondere auch an dieses Gutachten zur AfD über die Frage, ob die als gesichert rechtsextremistisch einzuordnen ist oder nicht. Und wer sich dieses Gutachten einmal etwas näher anschaut, der ist doch erschüttert. Anders kann ich es gar nicht ausdrücken, wenn man sieht, was da so alles unter der Kategorie Delegitimierung des Staates, die sie jetzt ja abschaffen wollen, immerhin, aber wer weiß, ob dann diese Dinge wieder woanders auftauchen, von denen ich gleich sprechen werde, was da so aufgeführt ist. Da geht es nämlich unter anderem um Kritik an Corona-Politik. Und da werden Äußerungen vorgetragen, bei denen man teilweise denkt, das hätte ja jeder andere, also hier so, wenn man sich so umhört im Nachbarkreis, hätten das viele auch sagen können. Ja, also zum Beispiel, dass es Lügen gegeben haben soll. Ja, Lügen ist ein hartes Wort, aber es gab sicherlich mitunter Fehlinformationen oder zumindest zurückgehaltene Informationen. Dann, dass es autoritäre Strukturen glich. Solche Äußerungen wurden von AfD-Mitgliedern herausgegriffen und vom BfV als Indiz für eine rechtsextremistische Gesinnung herangezogen. Und das haben wir doch auf juristischer Ebene auch genauso diskutiert. Ja, es haben ja viele Kollegen auch gerade aus dem Staatsrecht gesagt, es kann ja nicht sein, wie hier das Parlament für lange Monate letztlich ausgesetzt wurde durch dieses verfassungsrechtlich gar nicht vorgesehene Instrument oder Institut von dieser Ministerpräsidentenkonferenz. Das waren ja alles so Dinge, die lassen sich ja dann teilweise eben auch gut sogar juristisch begründen. Und dann wundert man sich halt schon, dieses ganze tausendseitige Gutachten ist jetzt mittlerweile in Schall und Rauch aufgegangen vor dem Verwaltungsgericht in Köln. weil es eben nichts enthält, was wirklich die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts bestätigt. Ja, das alles oder vieles davon unheimlich unschön und keiner will das lesen oder hören. Aber die Schwelle dazu, eine verfassungsfeindliche Bestrebung anzunehmen, die ist ja viel höher. So, und jetzt bin ich schon viel zu sehr da in dieses Thema eingestiegen. Unter dem Strich ist es aus meiner Sicht so, dass das BfV ist eine Behörde. Und deswegen müsste sie eigentlich umso mehr bei dieser politisch ja so anspruchsvollen und auch kritischen Tätigkeit, die es hat, im Hintergrund bleiben. Und was wir aber erleben, ist wirklich, dass das BfV auch instrumentalisiert wird von Seiten der Politik und herangezogen wird. Schaut doch mal, wir wollen jetzt gegen die AfD vorgehen. Oh, siehe da, jetzt wird es jetzt gesichert rechtsextremistisch eingeordnet, ne? Mit dem Ergebnis, dass dann ein paar Jahre später das von Gerichten wieder aufgehoben wird. Aber nichtsdestotrotz ist es erstmal in der Welt, die Presse kann es schreiben und so weiter und so weiter. Und ja, man kann politische Sympathien in die eine oder in die andere Richtung haben, aber das ist, finde ich, einfach nicht gut für ein freiheitliches Gemeinwesen. Ne? Also wenn wir die AfD stellen wollen, dann nicht über das BfV oder über irgendwelche Strafvorschriften, die die Meinungsfreiheit beeinträchtigen, sondern in der Sache. Und da wird aus meiner Sicht viel zu wenig gemacht. Und diese Rolle des BfV ist für mich Ausdruck genau dieses Problems. Wir widmen uns viel zu wenig den realen Problemen in der Gesellschaft und bewegen uns die ganze Zeit auf der Metaebene der Kommunikation und versuchen hier die Themen klein zu machen. Aber die bleiben. Also die würden ja übrigens auch dann bleiben, wenn die AfD irgendwann verboten wäre.
Die Nachrichtendienste haben ja eigentlich als Aufgabenkern immer gehabt, Informationen an die Bundesregierung bzw. die Landesregierungen zu geben. Und es ist ein relativ neues Phänomen, dass sie so intensiv in die Öffentlichkeit auch treten. Das ist auch gar nicht
Genau.
unbedingt, also wenn man mal in das Gesetz, in das Bundesverfassungsschutzgesetz hereinschaut, ist das da auch gar nicht unbedingt so abgebildet, dass das also doch ein ganz, jetzt zu einem ganz wesentlichen Kern geworden ist. Auch diese ganzen Einstufungen, Verdachtsfall, gesichert, extrem, sind ja gesetzlich gar nicht vorgesehen. Das haben die irgendwann erfunden als Maßnahmen.
Richtig.
Und was ja zu beobachten ist, ist, dass das dann wiederum führt, dass das dann so wie ein wie gesichertes Wissen auch wiederum weitergetragen wird, etwa in Medienberichten, wo dann bei jeder Erwähnung einer Partei dann davor gesagt werden muss, die als gesichert rechtsextrem geltende. Beobachten Sie das auch?
Ja, genau. Also ich finde, das haben Sie wunderbar nochmal auf den Punkt gebracht. Das ist ja genau das, was ich versucht habe, in weniger eloquenten Worten zusammenzufassen. Der Punkt ist der, wir haben es mit einer politischen Gruppe zu tun, die eben sagen, wir kommen irgendwie an bestimmte Leute nicht mehr ran, die wählen jetzt einfach die AfD. Und jetzt versuchen wir Argumente dagegen zu finden. Und weil wir irgendwie nicht, also aus irgendeinem Grund, ich verstehe es ja selber nicht so richtig, weil wir die Probleme nicht angehen möchten, wählen wir solche Instrumente wie das BfV, was ja eben eigentlich für viele Menschen dann eben eine anerkennenswerte Institution ist, eine behördliche Einrichtung, staatliche Institution, der wird Glauben geschenkt und die wird jetzt genutzt zu sagen, sagt ihr das doch auch mal. Und dann hoffen wir, dass vielleicht die Prognosen noch mal ein bisschen anders ausfallen, was ja im Übrigen nicht mehr funktioniert, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen die Intention dahinter. Und das ist nicht die Aufgabe eines solchen Inlandsgeheimdienstes, so als Sprachrohr von bestimmten Ministerien zu fungieren. Ne? Und wir sehen es ja dann. Wie gesagt, das Ergebnis ist, es geht alles in Schall und Rauch auf und dann wirkt es auch schon fast wieder destabilisierend im Hinblick auf die Anerkennung dieser Behörde. Ja? Sie hören es ja bei mir. Ich sage ja dann auch, naja, vielleicht sollten wir das Ganze mal ein bisschen zurückfahren und so weiter. Ich sage das natürlich nicht nur deshalb, sondern auch aus anderen juristischen Gründen, aber die Anerkennung einer solchen Institution in der Bevölkerung, die leidet dann natürlich, wenn die sich erst so weit raushängen und dann kommt am Ende so ein laues Lüftchen, was von einem Gericht einfach weggewedelt werden kann, ne?
In der ersten Ausgabe der Zeit meiner Zeitschrift Ping, die ich herausgebe, 2013 erschien, also das ist jetzt schon eine ganze Weile her, hat Professor Bull, der erste deutsche Bundesdatenschutzbeauftragte, der ich glaube dieses Jahr 90 wird, hat damals einen Beitrag geschrieben, in dem er doch gefordert hat oder in den Raum gestellt hat, jedenfalls gute Gründe verargumentiert hat, jedenfalls die Landesverfassungsschutzbehörden aufzulösen. Und die, soweit sie ja doch polizeinahe Aufgaben erfüllen, das dann auch tatsächlich in den polizeilichen Bereich zu geben Und die Informationssammlung, also die offene Informationssammlung, die ja auch das, die 1000 Seiten Gutachten da wohl gefüllt haben in dem Kölner Fall, dies dann einer Behörde zu überlassen, die halt dann tatsächlich auch eine Informationssammlungsstelle ist und keine weiteren Befugnisse hat. Daraus ist nichts geworden, sehr spät. Und wenn ich kurz eine Anekdote noch dazu erzählen darf, ein Jahr später gab es einen Gegenbericht dazu, gab es sozusagen die Gegenposition, verfasst von dem damals neu im Amt befindlichen Bundesverfassungsschutzpräsidenten Maaßen. Das liegt jetzt so lange zurück. Ein kleiner Tipp auch vielleicht für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, wenn Sie sich da für die Argumente und Gegenargumente interessieren. Vielleicht zu guter Letzt, wir haben ja jetzt sehr viel über Probleme, die zu beobachten sind im gesellschaftlichen, im politischen Diskurs, auch der Art und Weise, wie Gesetze entstehen, gesprochen. Wo bleibt denn das Positive? Was ist denn so Ihre Sicht, was geschehen muss, um, weil Sie haben es ja mehrfach die Formulierung verwendet, um die Probleme zu lösen. Also was sollte denn geschehen?
Ja. Oh je, das ist natürlich wirklich schwierig. Wir haben, denke ich, als positiven Befund, dass die Demokratie sehr lebendig ist. Auch wenn manche das vielleicht jetzt gerade wieder als provokant betrachten würden, diesen Satz. Aus meiner Sicht ist sie das aber gerade. Also die Tatsache, dass Menschen aus welchen Gründen auch immer so sehr zum Beispiel die AfD wählen, auch unter anderem auch zu zeigen, wir sind nicht zufrieden, wir möchten, dass sich bestimmte Dinge verändern. Das finde ich ist gerade Ausdruck der Demokratie. Wir haben Umfragewerte, die unheimlich hohe Zuspruchszahlen für die Demokratie enthalten. Insofern glaube ich, um eines muss uns nicht bange sein, und zwar um den Glauben und die Überzeugung der Bürgerinnen und Bürger in unsere freiheitliche Demokratie. Und jetzt ist nur so ein bisschen die Frage, was machen die Regierenden daraus, ne? Die Probleme, die wir haben, liegen sicherlich auf dem Tisch. Und ich glaube, dass die Analyse für viele auch vorhanden ist, ja? Also, dass viele auch wissen, es geht hier um Innenpolitik, also in Sicherheitspolitik, es geht um Migrationspolitik, es geht um die Wirtschaft, ja? Wo sicherlich auch das Thema, von dem Sie vorhin gesprochen haben, mit dem ich mich ja auch beschäftigt habe, Klima, Klimaschutz, wie gehen wir damit um in Deutschland? Wie ist unsere Klimapolitik? Das spielt da sicherlich auch mit rein, wenn wir über Wirtschaft miteinander sprechen möchten. Die liegen sicherlich auf dem Tisch und viele Probleme sind groß, aber sie gehen nicht weg und sie werden nicht besser dadurch, dass wir Sündenböcke suchen und versuchen dadurch irgendwie das Ganze unter den Teppich zu kehren. Und was getan werden müsste, ist das große Instrument, was wir in unserer freiheitlichen Demokratie haben, auch wirklich wieder umfangreicher zu nutzen als bislang, und zwar den offenen Diskurs. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das der Schlüssel zur Lösung der meisten Probleme ist. Manche lassen sich vielleicht nicht lösen, aber viele lassen sich lösen. Und dass wir uns da auch wieder eine größere Offenheit miteinander zugestehen, wieder auch dem anderen mehr Sprechmöglichkeiten einräumen, nicht so sehr in unsere Tabuzonen uns zurückziehen und in unsere Verletzlichkeiten und Sensibilitäten. Und ich glaube durchaus, dass dafür grundsätzlich das gesamte Potenzial eigentlich da wäre. Insofern, das ist vielleicht mein positiver Ausblick. Wir wissen, was zu tun ist. Wir müssen es jetzt nur endlich machen. Und die Analyse hilft vielleicht auch schon, um das Problem in den Griff zu bekommen.
Ihrem Plädoyer für den offenen Diskurs schließe ich mich gerne an. Ich sage dann immer, Streit muss sein. Und da ist auch ein bisschen mehr Mut auch zum offenen Streiten und definitiv ein bisschen weniger der Rückzug in Verletzlichkeiten gefragt. Liebe Frau Rostalski, ich darf Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch danken.
Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.